In der heutigen Folge gucken wir mal wieder auf Zahlen der Superlative beim größten Unternehmen der Welt, aber auch auf die Kehrseite der Digitalisierung, sprich Cybersicherheit. Und wir gucken auf das Jobwunder im Kreis Coesfeld bzw. Münsterland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Christoph Bender.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, heute am 26. Mai, dem National Grey Day, dem Tag der Farbe Grau. Also kein Wunder, Christoph, dass wir beide zusammensitzen.
Okay, ich dachte, du meinst das verbunden mit dem Gruß an René, das ist eigentlich sein Part.
Genau. Ja, das sowieso. Naja, aber schon nach einem wirklich super sonnigen Pfingstwochenende.
Absolut.
Einem ungefährdeten Pokalerfolg des FC Bayern und einer relativ positiven Börsenwoche.
Musst du auch nochmal erwähnen an dieser Stelle, André, genau, ja. Sei dir gegönnt.
Ja, starten wir mal im Rückblick mit dem Öl, denn der Ölpreis war in den letzten Wochen schon der Taktgeber für die Entwicklung der Aktien. Brent ging um 5% runter, WTI um 4%. Beide liegen jetzt so bei ungefähr 85 US-Dollar, 87 US-Dollar Brent. Und das hat natürlich auch seine Wirkungen auf den Aktienmarkt gehabt. Der DAX hatte eine richtig starke Woche mit plus 4%. Am Freitag gingen wir bei 24.888 Punkten aus dem Handel. Und damit waren wir wieder in Richtung des All-Time-Highs unterwegs. Und am gestrigen Montag ging es dann weiter bergauf, 2%, 25.400 Punkte stand auf der Anzeigetafel. Und die Aussicht auf einen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran hat europaweit für Kursgewinne an den Aktienmärkten gesorgt.
Absolut. Und das trotz Eigenleben. Die Amerikaner haben gestern Feiertag gehabt. Ne?
Memorial Day,
genau. Aber da kann ich das erste Mal reingrätschen, vielleicht, André, weil das hat sich am Freitag eigentlich schon so ein bisschen abgezeichnet. Ja. Diese ersten positiven Schlagzeilen rund um den Nahostkonflikt. Da hat es nämlich dann in den ersten Stunden am Freitag wohl schon insofern sich was getan, als dass bis zu 35 Schiffe für den Energiehandel eben diese wichtige Straße von Hormuz passieren durften. Und das Ganze bekam dann am Wochenende und vor allem dann gestern nochmal neue Nahrung. Laut Trump haben nämlich die Bemühungen erste Früchte gezeigt, um Ende eben dieses Iran-Konfliktes. Und angeblich steht man kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran. Und dieses Rahmenabkommen beinhaltet dann wohl eben auch die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Entsprechend dann auch die Reaktion des Ölpreises, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir sind deutlich unter die 100, jetzt heute früh erstmal wieder ein bisschen hochgelaufen, weil heute Nacht dann allerdings wieder neue Angriffe seitens der Amerikaner auf den Iran vermeldet worden sind. Also ganz in trockenen Tüchern ist das Ding garantiert noch nicht. Ne?
Glaube ich auch nicht. Aber zumindest der Kapitalmarkt preist es für den Moment mal wieder ein. Ja, die amerikanischen Indizes, die sind in der vergangenen Woche nicht ganz so stark nach oben gelaufen. Die notieren allerdings seit Ende bzw. Mitte April schon auf neuen Höchstständen. S&P.
Vor allem getrieben wieder durch die Tech-Werte. Ne?
Vor allen Dingen die Tech-Werte, genau. Und Tech war jetzt vielleicht in der vergangenen Woche nicht ganz so stark unterwegs. S&P plus 1% auf 6.439 Punkte. Der Nasdaq Composite plus 0,6 nur. Also Technologie ist nicht so stark gelaufen in der vergangenen Woche, aber auch bei 22.700 Punkten wirklich nach wie vor auf hohem Niveau. Der Goldpreis ging leicht zurück, minus 0,7% auf 4.570 Dollar je Feinunze. Und der Bitcoin hatte auch mal wieder eine kleine Schwächephase, minus 4% auf 75.800 US-Dollar. Und das obwohl, oder vielleicht auch deshalb, in den USA die Politik mit Hochdruck daran arbeitet, der Kryptobranche endlich klare Regeln zu geben.
Stichwort Clarity Act.
Genau. Ne? Denn nach dem Genius Act, der vor allem an die Stablecoins adressiert war, steht nun der Digital Asset Market Clarity Act, kurz Clarity Act, im Mittelpunkt. Ziel ist es, den bisher chaotischen Flickenteppich aus Einzelentscheidungen zu ordnen und diese digitalen Assets sauber zu klassifizieren. Politisch ist der Clarity Act noch nicht ganz durch, aber die Zustimmung im Senatsbankenausschuss, die ist am 14. Mai erfolgt und die breite Unterstützung der Branche aus dem Finanzsektor und im Weißen Haus zeigt auch, die USA, die wollen Kryptonation sein, bleiben.
Was ja auch unsere These ein Stück weg untermauert, dass diese Asset-Klasse sich sukzessive dann wahrscheinlich doch etablieren wird. Ne?
Genau. Und das Ganze kann natürlich wirklich, was du schon sagst, auch helfen, dass es dann wirklich zu einer Festigung der Glaubwürdigkeit des gesamten Kryptomarkts folgt. Ja, und auf der Zinsseite ging es leicht nach oben. Wir hatten bei den zweijährigen Bundesanleihen ging es 2 Basispunkte hoch auf 2,68. Bei den 10-jährigen ging es 3 Basispunkte hoch auf 3,09. In den Vereinigten Staaten sind die 10-jährigen Treasuries um gut 0,08% oder 8 Basispunkte gestiegen auf jetzt 4,56.
Aber es passt vielleicht auch zu dem, was wir am Freitag auch noch gesehen haben. Arbeitsmarktbericht USA. Und die Zahlen, die waren gut, die letzte Woche vorgelegt worden sind. Also solider Arbeitsmarkt, 115.000 neue Stellen, die im April geschaffen worden sind. Das war dann deutlich mehr, als erwartet worden ist. Die Arbeitslosenquote bleibt dann damit auch stabil bei 4,3%. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich auch auf der Zinsseite zu sehen. Zinssenkungen sind damit eigentlich für 2026 erstmal vom Tisch. Ne? Ja. Also zumindest der Markt preist sie aus. Vielleicht, wenn ich das noch kurz zu Ende machen darf, André, mit Blick auf Deutschland vielleicht nochmal ganz kurz. IFO-Geschäftsklimaindex, der letzte Woche präsentiert worden ist. Und der ist sogar gestiegen entgegen der Erwartungen auf 84,9 Punkte. Kleine Stabilisierung, mal zumindest mit Blick auf die Erwartungen. Der Blick auf die aktuelle Lage bleibt aber maximal fragil. Ähnlich bei den ZTW-Erwartungen, die sind auch noch am Freitag verkündet worden. Hier war der Blick nach vorne wahrscheinlich auch in Erwartung eines Endes eben dieses Nahostkonflikts ebenfalls etwas besser. Der Index zur aktuellen Einschätzung der Lage liegt jedoch auch hier weiter tief im Minus. Und das zahlt vielleicht so ein bisschen auf das gerade zu Deutschland Gesagte ein. Ein dickes Warnsignal für Europa kam dann noch letzte Woche. Und zwar ist am Donnerstag, glaube ich, gewesen, gab es ein Flash-PMI, also ein Einkaufsmanager-Index, der wo scheinbar so einmal dazwischen gestreut wurde, für die Eurozone, der veröffentlicht wurde. Und dieser Index fiel auf 47,5 Punkte und das war immerhin der niedrigste Stand seit Oktober 23. Und mit Blick auf dieses Wirtschaftswachstum für die Eurozone, fürs zweite Quartal, glaubt man mittlerweile gar nicht mehr an ein Wachstum, sondern eher sogar an ein Minus beim BIP von 0,2%. Mhm. Also das sind schon nochmal so ein paar Warnsignale für die Eurozone gewesen. Hauptschuldiger natürlich der Krieg im Nahen Osten und die steigenden Energiepreise. Also das vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was volkswirtschaftlich gekommen ist.
Ne? Genau. Ja, dann haben wir eigentlich im Rückblick alles drin.
Ja.
Lass uns mal nach vorne schauen, beziehungsweise auf die Unternehmen schauen. Ja, fängst du an?
Dran. Ich fange an, genau. Ich glaube, es war das Handelsblatt sogar, bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, das mit einer Headline aufgemacht hat letzte Woche. Stell dir vor, ein einzelnes Unternehmen macht in nur 3 Monaten mehr Umsatz, als Deutschland im selben Zeitraum an Einkommensteuer einnimmt. Willkommen in der Welt von Nvidia, was glaube ich dann hinterher weiter beschrieben. Klingt erstmal so ein bisschen absurd, aber sowieso wieder absurd, was da auch an Zahlen präsentiert worden ist. Der Chip-Gigant schlechthin hat dann nämlich letzte Woche die Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt und das war ja das letzte große beziehungsweise das größte Unternehmen, das in der Berichtssaison noch ausstand und auf das dann in der letzten Woche alle Blicke gerichtet war. Und was sollen wir sagen, die Zahlen waren mal wieder eigentlich atemberaubend. Also kommen wir vielleicht mal kurz zu den Eckdaten. Das sind ja unvorstellbare Zahlen. Umsatz im letzten Quartal 81,6 Milliarden Dollar. Das ist mal eben ein Plus von 85% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und vor genau einem Jahr hatte Nvidia noch 44 Milliarden Dollar umgesetzt. Das Unternehmen hat seinen Umsatz also in 12 Monaten nahezu verdoppelt. Und wir haben ja die letzten Quartale immer wieder über Nvidia gesprochen. Das ist jetzt auch kein Ausreißer mehr. Das ist irgendwie scheinbar das neue Normal, wenn wir über Nvidia sprechen. Der eigentliche Motor hinter diesen Zahlen, klar, Datacenter-Segment. Hier hat Nvidia allein einen Umsatz von 75,2 Milliarden Dollar erzielt. Das ist dann auch ein Wachstum von 92% gegenüber dem Vorjahr. Mit anderen Worten, 9 von 10 Dollar, die Nvidia einnimmt, kommen mittlerweile aus der KI-Infrastruktur. Also die Story, die ist sowas von intakt scheinbar. Gucken wir auf den operativen Gewinn. Da sieht es nicht weniger doll aus. Der lag bei 53,5 Milliarden Dollar, verglichen mit 21,6 Milliarden Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Der Gewinn pro Aktie stieg sogar um 140%. Die Bruttomarge lag dabei, das ist ja immer das Beeindruckende, nach wie vor bei knapp 75%, also von jedem eingenommenen Dollar bleiben also 75 Cent nach Produktionskosten übrig. Wahnsinn. Ja. Ne? Ja. Zum Vergleich, bei normalen Industrieunternehmen, wenn wir uns die angucken, dann sind wir eigentlich schon begeistert, wenn da irgendwo die Zahl bei 20-30% liegt und die wird schon als gut eingewertet. Jetzt muss man vielleicht sagen, dass ähnlich wie wir es bei Alphabet zum Beispiel mal vor ein, zwei Wochen gesehen und gesagt haben, dass da auch so ein paar Sondereffekte mit zu Buche schlagen, aber auch nicht weniger interessant, sich anzugucken, woher dann auch hier größtenteils die Bewertungsgewinne auf entsprechende Beteiligungen entfallen, zum Beispiel, weil ich mir sicher bin, dass wir das hier im Podcast auch mal angesprochen hatten, hat sich Nvidia im letzten Jahr beim damals noch kriselnden Chiphersteller Intel eingekauft. Die haben damals 5 Milliarden Dollar für circa 4% der Anteile von Intel übernommen. Und André, jetzt kannst du mal tippen, wie sich seit dem Einstieg von Nvidia der Kurs von Intel entwickelt hat.
Ich würde sagen plus 200%.
Ja, nicht ganz verkehrt, aber wenn du nochmal das Zweieinhalbfache drauf machst, plus 500%, seitdem okay. Nvidia da eingestiegen ist.
Ja, wir hatten es letztens auch schon mal im Podcast, da ging es darum, dass auch die US-Regierung ja Anteile an Intel gekauft hat.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob davor oder danach, die haben auf jeden Fall einen ordentlichen Reibach auch gemacht. Ja, und jetzt zum Kurs von Nvidia und das, was die Aktie dann nach der Vorlage der Zahlen gemacht hat. Denn trotz dieser Rekordwerte ist die Aktie erstmal gefallen nach der Vorlage der Zahlen. Das lag dann wohl vor allem daran, dass die Erwartungen der Investoren inzwischen selbst die Superlative vorwegnehmen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen, weil die Konkurrenz, die durch eigene KI-Chips von großen Tech-Konzernen entsteht, mal zumindest nicht kleiner wird. Das ist gleich nochmal vielleicht ein Thema. So, was kommt als nächstes? Das war auch nochmal in der Pressekonferenz ein Thema. Nicht nur Nvidia, sondern die ganze Branche schaut da natürlich gespannt nach vorne und die Prognosen nach vorne sind halt nicht weniger schwindelerregend. Also Nvidia selbst traut dem ganzen Markt für KI-Chips bis 2027, also bis Ende nächsten Jahres, ein Umsatzvolumen von mindestens 1 Billion Dollar zu. Das ist eine Verdopplung gegenüber früheren Schätzungen. Und ich glaube, die Zahl hatte man ursprünglich in ganz kühnen Schätzungen für 2031 oder 2032 erst erwartet. Erwartet man jetzt schon für 2027. Allerdings, und das ist das, was ich gerade meinte, gibt es auch so ein paar strukturelle Risiken. Und da haben wir hier auch in den letzten Wochen immer mal drüber gesprochen, ob das Google ist, ob das Amazon ist, ob das Microsoft ist. Die sind eben auch nicht komplett untätig. Die entwickeln nämlich mittlerweile eigene KI-Chips und Branchenschätzungen halten einen Marktanteilsverlust von Nvidia von um die 30-40% in den nächsten 3 bis 5 Jahren sogar durchaus für realistisch. Das haben wir letzte Woche noch das IPO gehabt von Cerberus,
ja,
die angeblich auch als einer der großen Konkurrenten gegebenenfalls gesehen werden könnten. Also schon interessant, was da auch noch passieren wird. Aber auch hierzu hat Jensen Huang, also der Vorstand von Nvidia, auch eine Antwort gehabt. Er hat nämlich im Zusammenhang mit der Präsentation der Quartalzahlen auch nochmal die Fortschritte bei der Diversifizierung von Nvidia hervorgehoben. Ich zitiere mal kurz. In der Zukunft werde Nvidia zusätzlich auch deutlich mehr Geschäft unter anderem mit Technologie für Roboter und autonomes Fahren machen. Das sollen dann wohl die zwei nächsten großen Wachstumsfelder sein. Ja, und auch wenn der Kurs in der ersten Reaktion zumindest nicht durch die Decke gegangen ist, die Analysten sind eigentlich durch die Bank hingegangen und haben die Kursziele nach oben genommen. Auch unsere DZ-Bank, neues Kursziel jetzt $275 nach bislang $255. Und auch hier war das Hauptargument vor allem sowohl der überzeugende Ausblick als auch die wahrscheinlich nochmal deutlich beschleunigende Umsatz- und Gewinnentwicklung bei dem Unternehmen und in der Branche insgesamt. Dann vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz, da ist dann noch die Frage offen nach dem ganzen Thema Energie und Strom, denn, und das hat Jensen Huang auch nochmal mehrfach betont, die KI braucht eben nicht nur Chips, die braucht eben auch unvorstellbar viel Energie und genau hier liegt der vielleicht größte Engpass der gesamten Branche. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Mehrfach, ja.
Und Prognosen gehen halt davon aus, dass der weltweite Stromverbrauch von KI-Rechenzentren, also von den Rechenzentren, die ab Ende 2023 gebaut worden sind, bis 2030 gebaut werden, nochmal um das 11-fache wahrscheinlich ansteigen wird. Und das sind auch für mich, ich kriege die Zahlen sowieso gar nicht eingewertet, also von 50 auf 550 Milliarden Kilowattstunden steigt der Energiebedarf. Das entspricht dann in etwa, ich habe es nochmal durch die KI in Erfahrung oder in Relation bringen wollen, dem gesamten Jahresstromverbrauch von Deutschland allein für KI. Also über definitiv ein Thema, das ganze Thema Energie, da werden wir auch nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Das wird sich garantiert in den nächsten Wochen und Monaten nochmal wiederholen. Also das war's zu Nvidia. André, du bleibst in den USA, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Und ich habe ein Thema im Gepäck, wo KI wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Cybersicherheit. Das klingt oft nach Technik, Firewalls und komplizierten Passwörtern, aber aus Finanzsicht geht es vor allem um eines, Geld. Und zwar um sehr viel Geld. Weltweit wird der wirtschaftliche Schaden durch Cyberangriffe für 2025 auf rund 10,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Bis 2031 soll er auf etwa 12,2 Billionen US-Dollar steigen. Das entspricht 100.000 Dollar Schaden pro Sekunde.
Wahnsinn, auch ja. Wahnsinnszahlen. Ja. Ne?
Ja. Ja, das ist ein Fluch, ne?
Ja, ja, das andere
Segen. Ja, ja, genau. Genau. Gleichzeitig gehört das Thema laut Weltwirtschaftsforum zu den größten globalen Risiken der nächsten Jahre. Ja, und warum ist Cybersicherheit gerade so wichtig? Ich glaube, das weiß jeder von uns, unsere Wirtschaft oder wir alle werden immer digitaler. Cloud-Dienste, mobiles Arbeiten, vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeitzahlung. Das macht Prozesse auf der einen Seite effizient, öffnet aber auch Angriffsflächen. Cyberkriminalität ist heute kein Nerd-Hobby mehr, sondern ein professionelles Geschäftsmodell. Vom Datendiebstahl über Erpressung bis hin zu staatlich gesteuerten Angriffen. Und hierzu kommt die.
Das ist ja auch, ne? Cyberkrieg wird ja auch immer wieder von gesprochen. Das ist vielleicht eine moderne Form der Kriegsführung, über die offene Flanke tatsächlich hier irgendwo reinzugrätschen.
Mhm. Ja. Ja, und KI wirkt da, wie gesagt, schon ein Stück weit wie ein Brandbeschleuniger.
Ja, genau.
Angriffe lassen sich automatisieren, perfektionieren und im großen Stil ausrollen. Gleichzeitig nutzen natürlich auch die Verteidiger KI, um Angriffe schneller zu erkennen. Und Cybersicherheit ist damit ein echter Wachstumsmarkt und auch ein Wettrüsten geworden. Wenn wir mal ganz kurz auf die konkreten Bedrohungen schauen. Es gibt diese Ransomware und Ransom as a Service, also Unternehmensdaten werden von Kriminellen verschlüsselt, der Betrieb steht still und die Angreifer verlangen Lösegeld. Besonders perfide ist, diese Pakete kann man inzwischen im Darknet quasi mieten. Als kriminellen Dienstleistungsvertrag sozusagen. Dadurch können Gruppen ohne große Technikexpertise professionell angreifen.
Ja, bei vielen privaten Unternehmen kriegt man es gar nicht so richtig mit, wenn im Hintergrund so ein Angriff läuft. Mhm. Wir kriegen es immer mal aus der Presse mit, wenn irgendwo wirklich im öffentlichen Dienst oder woanders tatsächlich so eine Lücke da gewesen ist, wo du auf einmal komplett über Wochen lang die Ämter stillstehen, ne? Und nichts mehr läuft. Ne?
Ja. Dazu kommt dann sowas wie Identitätsdiebstahl. Früher versuchten Angreifer, die Mauern eines Unternehmensnetzwerks zu überwinden. Heute greifen sie direkt digitale Identitäten an, zum Beispiel über Phishing. Mit echten Zugangsdaten bewegen sie sich dann fast unbemerkt im System. Und traditionelle Sicherheitsarchitekturen, die vor allem den Rand des Netzwerks überwachen, greifen hier immer zu wenig. Entscheidend ist dabei immer diese Breakout-Time. Das ist die Zeit, die misst, wie viel Zeit zwischen dem ersten Eindringen und dem lateralen Ausbreiten im Netzwerk vergeht. Und aktuelle Analysen zeigen, im Schnitt bleiben ein Unternehmen gute 29 bis 30 Minuten, bevor der Angreifer sich ausbreitet und ernsthaft Schaden anrichtet. Und das ist deutlich weniger, als ein klassisches Security-Team gewöhnlich für Analyse und Reaktionen braucht. Ja, und ein Thema, was auch immer wieder genannt wird, so Deepfakes und Social Engineering. Besonders gefährlich für die Finanzwelt, täuschend echte Deepfakes, KI-generierte Audio- und Videoaufnahmen imitieren Führungskräfte und bringen Mitarbeitende dazu, dringende Überweisungen auszuführen. Zum Beispiel ein KI-CFO-Klon hat Mitarbeiter zu einer Millionentransaktion bewegt, technisch sauber, aber auf Basis von Täuschung. Und klassisches Virenscanning hilft da nicht mehr, da geht es um Psychologie und Identität. Ja, und was bedeutet das für uns Unternehmen, gerade aus Finanzsicherheit? Diese Angriffe verursachen nicht nur IT-Kosten, sondern auch betriebswirtschaftliche Schäden, Produktionsstillstände, Lieferkettenunterbrechungen, ausfallende Vertriebswege, wie beim Cyberangriff auf Jaguar Land Rover im August 2025. Da ist ein Schaden von guten 2,2 Milliarden Euro entstanden.
Wahnsinn, ja.
Ja, und dann die Kosten für Wiederherstellung, Forensik, Beratung, Kommunikation und gegebenenfalls Strafzahlungen noch dazu rechnet, plus Reputationsschäden, Vertrauensverlust der Kunden. Ja.
Ich glaube, noch höher ist wahrscheinlich auch die Dunkelziffer, ne? Was wir gar nicht mitkriegen.
Das kann sich natürlich dann als Rattenschwanz auch auf die Unternehmensgewinne, die Cashflows, Unternehmenswert und alles,
Absolut. Das
auch in der Aktienbewertung auswirken. Laut Allianz Risk Barometer gehören diese Cybervorfälle seit 5 Jahren auf die Liste der Top-Geschäftsrisiken.
Glaube ich sofort. Ja. Ja.
Naja, und die logische Reaktion, die Unternehmen erhöhen ihre Budgets für IT-Sicherheit deutlich und der weltweite Markt für Cybersicherheitsprodukte und Dienstleistungen soll von rund 522 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf etwa 1,05 Billionen US-Dollar im Jahr 2031 verdoppelt werden. Also mit einem zu erwartenden Wachstum von jährlich guten 15%. Und damit wird Cybersicherheit zum strukturellen Wachstumsmarkt und zu einem Investmentthema. Spezialisierte Anbieter wie Palo Alto Networks, Fortinet oder CrowdStrike setzen auf stark KI-gestützte Plattformen, um Angriffe schneller erkennen und abzuwehren. Und damit komme ich auch zum Unternehmen, zu Palo Alto Networks. Die wurden am 1. März 2005 gegründet und das Unternehmen hat sich seitdem zu einem der bedeutendsten Namen in der Cybersicherheitsbranche entwickelt. Hauptsitz ist in Santa Clara, Kalifornien und Palo Alto ist sowohl im Nasdaq 100 als auch im S&P 500 gelistet. Und als globaler Marktführer im Bereich KI und Cybersicherheit verfolgt Palo Alto die Mission, ja, die digitalen Lebenswege durch kontinuierliche Innovation zu schützen. Und weltweit vertrauen über 70.000 Organisationen in mehr als 150 Ländern auf die Lösung des Unternehmens. Darum 85 der Fortune 100 Konzerne. Das sind die 100 Konzerne mit dem größten Jahresumsatz.
Sowas und wie Donald Trump, glaube ich. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Ich meine, dass auch er auch zitiert wurde damit, dass das eine Aktie ist, die er jüngst gekauft haben soll.
Ja, und Palo Alto, die sind ja auch breit aufgestellt. Also die bieten eigentlich in vier Kernbereichen Lösungen an. Netzwerksicherheit mit Zero-Trust-Architekturen, KI-gestützte Firewalls, Cloud-Sicherheit über die Prisma-Plattform und Security Operations über das Cortex-Portfolio. Finanziell zeigt das Unternehmen beeindruckende Zahlen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Palo Alto einen Umsatz von 9,2 Milliarden US-Dollar, ein Betriebsergebnis von 1,24 Milliarden und einen Nettogewinn von 1,13 Milliarden Dollar. Mit dem Überschreiten der 10 Milliarden Dollar Umsatz-Run-Rate-Marke ist das Unternehmen zum fünften Mal in Folge ein sogenanntes Rule of 50-Unternehmen, ein anerkanntes Gütezeichen für profitables Wachstum in der Softwarebranche, wobei es eigentlich die Rule of 40 ist. Und diese bezieht sich aufs Umsatzwachstum und Marge. Also beide Werte zusammen sollen mindestens 40 ergeben. Also okay. Wachstum 30%, Marge 15%, dann bin ich mit 45 drin. Palo Alto hat sich die eigene Latte allerdings höher gelegt, auf 50 statt 40. Das signalisiert, dass das Unternehmen gleichzeitig überdurchschnittlich wachsen will und auch profitabel sein möchte. Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt eine unbeabsichtigte Veröffentlichung von Anthropic, die zunächst...
Das hatten wir doch auch hier im Podcast gehabt, ja. Das hat die erstmal ordentlich durchgerüttelt, die ganzen Cyber...
Da gab es Disruptionsängste im Cybersektor, genau. Das KI-Projekt Glasswing mit dem Modell Claude Mythos, das Sicherheitslücken autonom erkennen kann, wird aber nicht frei verfügbar sein, sondern nur strategischen Partnern, wie unter anderem Palo Alto, offenstehen. Und diese enge Partnerschaft verschafft dem Unternehmen einfach Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie und stärkt die Rolle des Unternehmens als Gestalter der zukünftigen Cyberabwehr. Anbieter, die KI tief in ihre Sicherheitsarchitektur integrieren, werden aus unserer Sicht mit klaren Wettbewerbsvorteilen in die Zukunft laufen. Dazu passt auch, dass Palo Alto mit rund 25 Milliarden US-Dollar die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte vollzogen hat mit dem Kauf von CyberArk. Damit steigt Palo Alto in das strategisch wichtige Feld der Identitätssicherheit ein. Durch die Verbindung der starken Stellung von CyberArk im Privileged Access Management mit der KI-gestützten Palo Alto-Plattform wird der Schutz vor privilegierten Zugriffen und allen Identitätstypen ausgedehnt. Und da geht es dann von menschlichen und maschinellen Identitäten bis hin zu zukünftigen autonomen KI-Agenten. An der Börse werden die Unternehmen aus dem Cybersektor aktuell sehr hoch, also hoch bewertet, sehr hoch ist immer so eine Definitionsfrage. Ja, genau. Ne?
Hängt dann auch von den Wachstumszahlen ab. Ne?
Die Marktkapitalisierung von Palo Alto liegt bei rund 180 Milliarden US-Dollar und das Forward KGV liegt bei etwa 58. Das aktuelle ist noch ein bisschen höher, bei 66, aber das ist ja ein typisches Muster bei diesen Wachstumswerten, wo Anleger eher auf die Gewinne der Zukunft setzen. Wenn wir auf die historischen Bewertungen der Aktie schauen und auch auf die Vergleichsgruppe, relativiert sich der Eindruck der deutlichen Überbewertung natürlich schon wieder. Also da ist Palo Alto eigentlich so durchschnittlich bewertet. Ja. Ne? Und Palo Alto hat die jüngsten Umsatzziele fürs Geschäftsjahr 2025/26 deutlich von 10,5 auf 11,3 Milliarden US-Dollar angehoben und die sehr gute Wachstumsperspektive im Cyberbereich damit unterstrichen. Es gibt eine Ausweitung der Aktien, also neue Aktien wurden ausgegeben, um die CyberArk-Übernahme zu finanzieren. Dadurch sinkt der bereinigte Gewinn je Aktie leicht, aber Analysten sehen weiterhin attraktives Kurspotenzial. Entsprechend hat unsere DZ-Bank das Kaufenvotum bestätigt und den fairen Wert der Aktie auf 270 US-Dollar je Aktie festgelegt. Die Aktie hat im laufenden Jahr bereits ein Plus von 41% gemacht, wobei vieles eigentlich in jüngster Zeit erst gekommen ist.
Genau.
Da gab es erst so einen leichten eine Kursdelle mit diesem Entropic-Thema.
Ja, und insgesamt Software-Thema, glaube ich, für alle Software-Aktien auch so ein bisschen mit nach unten gerissen worden sind, alles mit in Sippenhaft genommen worden ist.
Ja. Mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre ergibt sich eine Performance von 340% und ja, da wird nochmal sichtbar,
könnte schlechter sein,
dass das Thema Cybersicherheit
ein Wachstumssegment ist. Ja, ist ein Thema, definitiv. Genau. Ja, und in der Bedeutung, du hast es ja gesagt, in der Tendenz eher steigend als fallend. Ja.
Ja, so viel aus Amerika. Nvidia, Palo Alto aus dem KI-Bereich.
Ab nach Coesfeld. In den Kreis Coesfeld. Ja, wir haben es gerade im ersten Teil ja schon angesprochen gehabt. In weiten Teilen Deutschlands wachsen ja die Konjunktursorgen gerade. Zumindest mal mit Blick auf den Arbeitsmarkt scheint dann der Kreis Coesfeld hier zumindest noch einigermaßen immun zu sein. Denn hier hat es in der letzten Woche ebenfalls Zahlen zum Arbeitsmarkt gegeben. Das muss man sagen, das waren die Arbeitsmarktzahlen per Ende März, Anfang April. Und der Arbeitsmarkt hier bei uns im Kreis Coesfeld präsentiert sich dann doch bemerkenswert robust. Und mit einer Arbeitslosenquote von nur 3,9%, wie gesagt, Stand Anfang April diesen Jahres, herrscht hier nach wie vor faktisch Vollbeschäftigung. Also zum Vergleich, in NRW liegt die Arbeitslosenquote bei 7,2% und deutschlandweit im Schnitt bei 6% knapp. Und das Erfolgsrezept, das ist in dieser Studie auch nochmal deutlich geworden, im positiven Sinne natürlich auch nicht wirklich viel Neues. Kein Klumpenrisiko durch irgendwo einen einzigen Industriegiganten oder eine Branche, sondern wirklich breiter Mittelstand aus Handwerk, Agrarwirtschaft und Dienstleistungen. Und dieser Mix wirkt dann wirklich wie so ein wirtschaftlicher Puffer, kriselt also eine Branche, wird sie im Zweifel von der anderen wieder ab- bzw. aufgefangen. Also besonders wachstumsstark wohl aktuell das Gesundheits- und Sozialwesen, Verkehr und Logistik sowie der öffentliche Dienst, das ging aus dieser Studie nochmal hervor. Und wie vermeldet wurde, bleibt hier im Kreis die Herausforderung dann eher der Fachkräftemangel. Und in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant, rund 19.600 Pendler verlassen den Kreis täglich für ihre Arbeit. Davon geht logischerweise das Gros Richtung Münster, wo über 40% der Auspendler dann ihr Geld verdienen. Also das Fazit in dem Bericht, und dieses Fazit galt eigentlich dem kompletten Münsterland. Das Münsterland zeigt, dass wirtschaftliche Resilienz nicht durch Größe entsteht, sondern durch Diversifikation und mittelständische Verwurzelung. Also ein Modell, das in unsicheren Zeiten mehr denn je eigentlich überzeugt. Also ich glaube, dem ist nicht wirklich viel hinzuzufügen. Das soll es vielleicht zum lokalen Teil schon gewesen sein. André, du schließt
bitte. Kommt zum Ausblick.
Ausblick.
Was kommt? Ja, du hast gerade die Arbeitslosenzahlen aus dem Kreis genannt. Am Freitag kommen nochmal Arbeitslosendaten aus Deutschland. Am Donnerstag sehen wir noch ein paar Wirtschaftskennziffern aus den Vereinigten Staaten. Da haben wir nochmal so die persönlichen Konsumausgaben, Bruttoinlandsprodukt, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag dann neben den neben der Arbeitslosenquote auch noch die Verbraucherpreise, also so
Inflationszahlen. Ne? Auch nicht unwichtig, bestimmt mit Blick auf das, was dann Zinsen und Kapitalmärkte insgesamt betrifft.
Genau. Ja. Unternehmensseitig kommen wir dem Ende entgegen der Berichtssaison. Wir haben heute noch Unternehmen, kleinere Adressen, Pony AI,
Zscaler. Das ist was für Lukas nächste Woche.
Ja, genau. Am Mittwoch kommen nochmal Pinduoduo, Abercrombie & Fitch, Marvell, Salesforce, Snowflake, Synopsys.
Ja, nochmal ein paar aus dem Cybersicherheitsbereich auch. Ne?
Genau, HP oder
HP, genau.
Hewlett-Packard, genau, so heißen sie. Was haben wir sonst noch? Am Donnerstag Dell, Autodesk, MongoDB, Okta, ja.
Ja, das Gros der Unternehmen hat berichtet. Genau, ne? Das Highlight war bestimmt wie immer in der Berichterstattung nochmal Nvidia. Ne? Das letztes großes Unternehmen, danach flacht es dann eher ab. Ja.
Genau. Okay, so viel für heute im Ausblick.
Danke fürs Zuhören.
Feedback gerne unter podcast@forwardprivatebanking.de und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Alles Tschüss. Gute. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.